Unsere Welt befindet sich in einem großen Wandel. Wohin wird uns diese Reise führen? Wir wissen es alle nicht. Aber es liegt an jeder einzelnen Person, den Kurs mitzubestimmen. Es liegt an dir, es liegt an mir, es liegt an uns. Es braucht Mut, es braucht neue Wege, es braucht aktive Veränderung. Verändern wir uns selbst, dann verändern wir unser Umfeld. Fangen wir damit an. Jetzt. Change will dich dazu inspirieren. Durch Gespräche mit Menschen, die den ersten wichtigen Schritt bereits gesetzt haben.
Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Diesmal bei uns zu Gast Sabine Weber-Treiber, mit der mich eine Leidenschaft, nämlich das Schwimmen, verbindet. Sie ist Paraschwimmerin, hat mehrmals an Olympischen Spielen teilgenommen, wurde Weltmeisterin. Daneben ist sie zweifache Mutter und beruflich überaus aktiv. Heute nach dem Podcast wird sie noch zur Galenacht des Sports gehen. Viel Freude beim heutigen Podcast. Danke, dass du da bist heute.
Vielen Dank, dass ich da sein darf, Florian.
Ich habe mich schon den ganzen Tag gefreut. Jetzt kann ich ordentlich lang über das Schwimmen plaudern mit dir. Insofern, wann warst du das letzte Mal schwimmen?
Heute im Vormittag.
Gut.
Der Alltag beginnt wieder nach einer langen Pause jetzt.
Schön. Am Weißenhof?
Nein, ich war in der Südstadt im Bundessportzentrum.
Okay. Ja. 50 Meter Becken.
50 Meter Becken und es ist erstaunlich, wie schnell so ein Becken dir als lang erscheinen kann, wenn du länger nicht schwimmen warst.
Ja.
Ja, also wir haben jetzt einen Monat Pause gehabt. Und natürlich kommt man dann auch rasch wieder rein, aber so die ersten paar Längen waren echt so, wo ich mir gedacht habe, im Sommer fühlte sich das noch wesentlich kürzer an.
Es war wirklich heute der erste Tag? Mhm. Oh, das ist ein spezieller Tag.
Ja. Ja.
Ich war in meiner Schwimmerkarriere eigentlich immer total deprimiert, wenn diese Sommerferien waren, nach dem wichtigsten Wettkampf, weil ich einfach gern trainiert habe und gern geschwommen bin. Ich meine, es war dann immer Sommer und ich bin im See gesprungen, aber ich habe es immer geliebt, dann wieder in dieses Chlorwasser springen zu können.
Ja, wobei diesmal war es echt so herausfordernd, das Jahr, dass ich diese Pause auch wirklich gebraucht habe. Also es war zwar jetzt schon so gegen Ende so, dass ich hibbelig geworden bin und mir gedacht habe, ach, ich könnte ja jetzt heute doch nochmal so spontan in die Südstadt gehen. Mhm. Aber es ist sich dann zeitmäßig auch meistens nicht ausgegangen und heute war es echt so, dass ich es mir auch eingeteilt habe wieder. Und ich freue mich schon, ich habe gemerkt, wie viel mehr Energie ich durch dieses Schwimmen habe, weil dieses eine Stunde nicht angesprochen werden und einfach in diesen monotonen Rhythmus zu verfallen, gibt so viel Energie.
Fantastisch.
Es ist fast meditativ.
Ja, ja. Meditativ komme ich dann eh noch dazu. Ich habe gedacht, ich frage dich, am liebsten gleich drei Dinge, die du besonders liebst am Schwimmen.
Also das eine ist dieses Eintauchen, frei sein und fast schwerelos sein. Das ist unheimlich ein Gefühl, das man, glaube ich, nur nachvollziehen kann, wenn man das sich auf das auch einlässt. Das andere ist eben diese Ruhe, dieses Monotone und auch das, dass ich nachher erfrischt aus dem Becken steige, obwohl es anstrengend war. Aber es ist trotzdem, ich habe nachher Power ohne Ende. Und es ist auch spannend zu beobachten, wir haben ja eine Vormittagssession und eine Abendsession normalerweise. Und wenn wir sehr intensive Abendsessions haben, dann weiß ich, ich kann die nächsten 2, 2,5 Stunden auch nicht einschlafen.
Weil du noch so
Nein, gar nicht so Adrenalin, sondern weil das einfach der Körper so auf dem Power-Modus ist, dass er gar nicht gleich runterfährt. Mhm. Also das passt ganz gut. Und ich habe jetzt auch gemerkt, dass ich die letzten Wochen zwar gewusst habe, was ich zu tun habe, aber nicht so strukturiert war wie sonst.
Ja.
Also ja, ich aber bringe mehr zustande und zu Wege, wenn ich regelmäßig ins Becken springe.
Also ganz sicher. bei mir ist es auch so, bei mir reicht ja schon eine Viertelstunde, um mich, ich weiß gar nicht, auf die Nulllinie wieder zu setzen. Jetzt macht meine Geist auch so ruhig. Und die ideale Version ist bei mir, ich stehe dann in der Dusche und hab Lösungen für Probleme, wo ich gar nicht dran gedacht habe.
Mhm. Also, ich kann das voll nachvollziehen. Ja. Es ist wirklich so, dass wenn ich reinspringe, dann rattert das Hirn noch, dann kommt es irgendwann wirklich in diesen Ruhe- und Flow-Zustand, sage ich das, wo einfach nur mehr die Bewegung und das Ziehen und dieses Wasserrauschen auch da ist. Und dann gegen Ende der Trainingssession kommt schon wieder, dass ich dann überlege, okay, was habe ich jetzt dann noch zu tun? Und, ja. Und dann kommen mir auch die Lösungen. Und wenn ich unter der Dusche stehe, merke ich dann immer, wie gechillt ich bin und mich freue, dass ich dann die nächsten Herausforderungen angehen kann.
Aber bei dir ist es wirklich so, dass du, das hätte ich jetzt rausgehört, also weil normalerweise beim Schwimmen, ich glaube, man denkt und man denkt nicht oder man ist irgendwie beim Zug und man ist eh beschäftigt. Viel mehr ist es gar nicht. Das ist so ein herrlicher Zustand. Aber du, die letzte Schwimmphase, würdest du dann auch noch proaktiv irgendwelche Dinge denken, die Mathe-Hausaufgabe der Tochter, das würdest du können während des Schwimmens?
Ja, wenn ich beim Ausschwimmen bin, also wenn ich wirklich nicht mehr so diesen Fokus habe, sondern das einfach nur mehr den Körper wieder von diesem Vollgas, wenn wir so ein intensives Training hatten, wieder runterfahren, weil es heißt ja immer einschwimmen, dann wirklich Training fokussiert und dann wieder ausschwimmen, also quasi sich verabschieden vom Becken. Und da bin ich schon wieder so ein bisschen am Abdriften. Und meine Trainer sagen, sie sehen das sogar. Also sie wissen genau, wann ich mein Hirn wieder einschalte.
Als ich dich, aber vorher noch, ich glaube, es waren erst zwei Dinge, die du jetzt aufgezählt hast, die du so liebst beim Schwimmen. Hast du noch ein, zwei?
Ich habe sicher noch welche. Auch dieses,
raus damit.
Auch das, dass ich merke, dass der Kreislauf angeregt wird. Also es gibt Trainingssessions, da muss ich zwei, dreimal dazwischen auf die Toilette. Mhm. Was bei mir als Querschnittlerin sonst total ungewöhnlich ist. Aber da merke ich einfach, ich kriege Gänsehaut und Gänsehaut heißt bei mir immer auf die Toilette gehen.
So ist das?
Ja.
Wirklich? Okay.
Und da merke ich einfach, wie gut das dem gesamten Körper tut. Und ich bin auch nachher, ich merke, das regt das Lymphsystem an, es denkt alles eigentlich. Und das schätze ich sehr. Ja. Und wenn ich draußen schwimmen kann in der freien Natur, dann liebe ich das noch mal mehr. Also ich denke an Spanien und unsere Trainingslager. Ich liebe es, wenn ich die Wolken vorbeiziehen sehe und mit den Wolken quasi.
Ah, mit draußen meinst du aber im Freibad.
Im Freibad, genau. Im Chlorbecken.
Ja, klar. Ja, da bin ich bei dir, genau. Weil, also genau, wir waren meist in Italien am Gardasee, aber halt auch im Chlorbecken und auf Gran Canaria im Chlorbecken. Das ist natürlich fantastisch.
Ja, also das ist was ich noch mehr liebe, weil ich da auch noch diese frische Luft und dieses Atmen ganz anders wahrnehmen kann.
Ich habe jetzt einen Film gesehen über, ich glaube, in Fuschl ist es, da muss es scheinbar ein Schwimmbecken geben.
Da gibt es ein Schwimmbecken.
Genau, wo du so, also du bist im Schwimmbecken und du siehst den See oder die Berge oder irgendwas.
Na, du siehst die Berge und den See.
Genau.
Also das ist beim Mohrenwirt, ohne Werbung machen
zu wollen. Ja, ja. Und ich glaube, das ist die ideale Version. Ich muss dort mal hin.
Ja, es ist leider nur ein 25er Becken.
Ja, aber das macht gar nichts für mich.
Aber es ist total nett. Vor allem, es ist die Umgebung so sensationell. Das ist so, wie wenn du in Innsbruck schwimmst und rundherum die hohen Berge sind. Und ja, und du dieses Freiheitsgefühl hast, trotzdem dich im Wasser so vorwärts bewegen zu können. Es ist, ich denke mir ganz oft, wenn mich Leute über das Schwimmen reden hören, dass die das gar nicht nachvollziehen können. Das ist nicht nur was ich mache, weil es zum Teil mein Beruf ist. Es ist auch eine Berufung.
Ja, ja.
Und es ist eine Leidenschaft. Ja. Und es gibt für mich nichts Schlimmeres, als wenn ich jetzt gefragt werde, aufgrund meines Alters und aufgrund der Dauer, die ich den Leistungssport jetzt schon ausübe, wann ich denn in den Ruhestand treten möchte. Und ich glaube, der Zeitpunkt wird erst dann kommen, wenn ich keine Freude mehr am Schwimmen habe, wo ich dann sage, ich mag jetzt nicht mehr. Aber noch habe ich dieses Bedürfnis, auch ins Wasser zu springen.
Gut, aber das eine ist ja der extreme Leistungssport und das andere ist Schwimmen für dich ohne.
Ja, aber Schwimmen für mich ohne diesen Leistungsgedanken, das würde mir jetzt noch nicht so Spaß machen. Also ich liebe es auch, mich zu messen.
Ja,
ne? Und wir haben ja jetzt auch eine Trainingsstruktur, wo wir wirklich als Team trainieren und wo wir uns auch gegenseitig befeuern. Und das ist auch, glaube ich, was ich sehr schätze am Schwimmen.
Ja?
Dass dieses Teamgefüge einfach da ist und wir uns gegenseitig pushen, gegenseitig auch manchmal Dinge an den Kopf werfen, wo es besser ist, wenn es rundherum keiner hört. Aber genau das brauchen wir. Mhm. Ja. Und wir kennen uns einander auch sehr, sehr gut mittlerweile.
Ja. Wie viele seid ihr da?
Wir sind zu dritt in der Südstadt.
Okay, ja, perfekt.
Also es ist, wir schwimmen auch immer im Kreis.
Ja.
Ja. Und ja, ich schätze das sehr.
Ja. Ich habe jetzt die klar, es waren Paralympics. Netterweise wurden viele Bewerber übertragen. ich weiß gar nicht, ob alle, aber es war richtig viel.
Es war heuer wirklich, muss ich sagen, ausnahmslos alle Bewerber, die von Österreichern bestritten worden sind, sind im Sport Plus übertragen worden und auch im ORF die Zusammenfassung war ausführlicher als jemals zuvor. Also ich glaube, es waren die meisten Übertragungsstunden.
Schon,
ja.
Gell?
Ja. Sie waren auch zum ersten Mal mit zwei Teams vom ORF vor Ort, um das abdecken zu können.
Weil als ich in den 80er Jahren geschwommen bin, waren in meinem Verein auch ein Kollege, der immer bei den Olympischen Spielen dabei war. Und das war in den Medien, der hat gewonnen. Aber das war nicht einmal in der lokalen... Das war nicht einmal in der Zeitung. Also es wurde einfach nicht berichtet. Ne?
Ja. Nein, also ich muss sagen, da hat sich Gott sei Dank auch in der Sichtbarkeit dieses Parasports unheimlich viel getan. Und die Spiele waren sensationell. Auch, also ich habe ja das Privileg gehabt, die ganzen 14 Tage dort sein zu dürfen. Und ja, es war einfach diese Stimmung in den Wettkampfstätten und auch in der ganzen Stadt. Also wenn du mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren bist oder dich in der Stadt bewegt hast, haben dich die Leute auch darauf angesprochen, weil wir ja natürlich offiziell gewandert waren. Bist du Athletin oder Betreuerin und seid ihr im Dorf? Und wann sind die Wettkampftage? Wann können wir zuschauen? Und ich war eigentlich jeden Tag in irgendeinem Stadion. Auch,
du hast dir auch die anderen Sportarten angeschaut.
Und ich habe mir auch andere Sportarten diesmal angeschaut. Und es waren die Stadien wirklich immer absolut voll gefüllt. Die Leute haben gejubelt, wenn ein Franzose oder eine Französin am Start waren. Da hätte ich mir manchmal gewünscht, ich hätte Oropax, weil das vom Lärmpegel her so extrem war. Und die Kinder haben sich echt, also ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so viele Autogramme gegeben habe, obwohl ich immer gesagt habe, ich bin diesmal nur als Betreuerin bzw. als Teammaskottchen mit und habe keine athletische Funktion. Sie haben gesagt, das ist wurscht, weil ich war schon bei Olympischen Spielen und für sie zählt einfach auch dieses SportlerInnen sein. Mhm. Ne? Also ich habe es ganz toll gefunden und sie haben sich wirklich bemüht, auch als Austragungsort dem Spirit der Olympischen Spiele und Paralympischen Spiele gerecht zu werden. Also auch, dass die olympische Flamme mitten in der Stadt eigentlich gebrannt hat, im Königlichen Garten beim Louvre. Und die Menschen durften rund um dieses Feuer gehen. Normalerweise brennt das Feuer in einem Stadion versteckt. Ja. Und das sieht keiner von außen, sondern nur die einen Zutritt haben zu dem Stadion. Also das war wirklich schön. Das nehme ich auch so als, Energy wieder mit und ich bin auch im Team schon gefragt worden, ob die Energy nicht reichen würde bis Los Angeles. Ich habe gesagt, sie reicht auf jeden Fall mal bis Singapur nächstes Jahr.
Wir haben ja schon vorgeplaudert und da hast du gesagt, es ist noch nicht ganz, aber
das also bis Singapur nächstes Jahr reicht es auf jeden Fall.
Sehr gut.
Da habe ich jetzt auch die Qualifikationskriterien schon gesehen.
Hast du schon? Gesehen, noch nicht.
Ich habe es auch schon erfüllt, also super. Ich habe schon die METs.
Okay.
Und im Dezember ist es nur mehr Formsache, dass ich es nochmal für die Saison bestätige, weil der Zeitraum, in dem ich schwimmen muss, ist auch vorgegeben.
Okay.
Und da muss 2024 zweimal diese Zeit drinnen stehen. Okay. Das sind 10 Hundertstel, die ich jetzt im Training gefehlt hätte.
Okay, wirklich.
Also no worries, dass ich das nicht schaffe. Und wir schwimmen Anfang Dezember in Zagreb. Also da denke ich, kann ich das da schon abhaken und dann kann ich mich auch entspannt der Vorbereitung auf diese...
Wann ist die WM dann?
Die ist Ende September nächstes Jahr. Also ich freue mich drauf. Es ist eine fantastische Location mit Singapur.
Ich war einmal auf einem Kongress in Singapur. Es war ein skurril einfach, also total interessant.
Ja, es ist einfach von der Kultur her, glaube ich, sehr spannend und... Ich habe ja auch immer diesen Anspruch, wenn ich irgendwo bin, dass ich von der Kultur ein bisschen was mitnehme. Und ja, also Singapur wird sicher cool. Und dann werde ich wirklich Jahr für Jahr entscheiden, wie es weitergeht. Und 4 Jahre sind einfach so schnell um.
Egal. Los Angeles 1984, da war ich 11. Das waren die ersten Olympischen Spiele, die ich so ganz aktiv mitbekommen habe, weil da war ich 11 und bin damals geschwommen und dann bin Zeitverschiebung, da bin ich echt in der Nacht aufgestanden. Da war Michael Groß mit 200 Delfinen und so. Weißt du, habe ich mir dann um 1 in der Früh angeschaut. Es war so.
Ja, also die Spiele.
Carl Lewis, keine Ahnung, so ein richtig großartiges
Sachen. Richtig große Sachen, gell? Ja, und ich glaube auch, ich habe es sehr gefeiert, dass die Spiele jetzt wieder auf europäischem Boden stattgefunden haben.
Weil Freunde, Verwandte leichter
anreisen. Weil Freunde und Verwandte auch leichter anreisen konnten. Und wir waren auch von der Fangemeinde, die jetzt dort war, also vom Andi, waren ja 11 Leute von der Familie dort. Und auch im Andi O'Neill seine Familie ist gekommen. Und das finde ich halt auch schön. Das ist dann in Los Angeles nicht mehr ganz so einfach. Ja. Wobei ich denke mir, da werden schon auch ein paar mitfahren.
Ja, ja.
Aber ja, es ist einfach cool. Anders kann man es gar nicht titulieren. Man muss es wirklich erlebt haben, um es nachvollziehen zu können.
Also vielleicht kannst du uns 2, 3 so Storys bringen von Paris, die dich so besonders berührt haben oder die besonders so, die du ewig mit dir herumträgst.
Also sehr spannend habe ich gefunden, dass eine meiner Konkurrentinnen es mir jetzt gleich getan hat, weil die kriegt jetzt im Jänner das Putzi. Also okay. Sie ist auch schwanger an den Start gegangen. Ich bin nicht die einzige Athletin, die mit Baby im Bauch schwimmt. Das habe ich sehr schön gefunden. Und sie hat auch gesagt, weißt du, ich wusste, dass du in London schwanger an den Start gegangen bist und habe mir gedacht, warum kann ich das nicht auch? Also sie hat da auch. Und was mich auch sehr berührt hat, auch eine meiner meiner direkten Konkurrentinnen, mit der ich auch manchmal gemeinsam trainiere in Italien, die hat im März das Putzi bekommen. Mhm. Also die ist jetzt gerade erst Mama geworden, hat sich aber qualifiziert gehabt für die Spiele und hat auch gewonnen jetzt in Paris.
Oh.
Und das war wirklich so, wo ich mir gedacht habe, oh, wie cool ist das? Die ist mit Kind und Kegel angereist und beweist, dass es nicht unmöglich ist, auch als Frau und Mutter dieses Niveau zu halten und dann am Stockerl zu stehen und am Podium zu stehen. Und ich habe auch von anderen Teamkolleginnen oder Teamkolleginnen nicht aus dem eigenen Team, aber wir sind außerhalb des Beckens wie seine Familie, die Schwimmerinnen und Schwimmer. Und drum, wenn du dann von jemandem was erfährst, was du vorher noch nicht gewusst hast, dann ist das sehr berührend. Und so war es auch bei der einen aus dem deutschen Schwimmteam, die ja unheimlich viele Reportagen auch hatten. Und da habe ich eine Reportage dann nachher gesehen und habe mir gedacht, boah, ich habe die Geschichte gar nicht gekannt. Ja, und umso berührender und umso lässiger finde ich, dass die durch den Sport so mit beiden Beinen im Leben stehen kann. Ja.
Ich weiß gar nicht, ob wir die gleiche Reportage gesehen haben. Es war im deutschen Sender zur Zeit der Olympischen Spiele eine Reportage über 4 deutsche Sportler.
Ja.
Ein Schwimmer, ein 400-Meter-Läufer, ein, 2 andere. Und es war so berührend.
Also ich weiß nicht, ob es die gleiche war. Also das eine war eben die Geschichte von der Gina Böttcher.
Ich bin nämlich so schlecht mit Namen.
Die von den Eltern im Krankenhaus nicht mehr abgeholt wurde nach der Geburt.
Das kann die gewesen sein.
Ja. Und auch vom Josia Topf.
Genau, genau.
Der auch schwimmt, der auch Gold gewonnen hat und die Medaillen feiern. Also wir haben ja in Paris ein Österreich-Deutschland-Haus, also House of Friends hat es geheißen, neben dem Paris-Saint-Germain-Stadion, im Rugby-Stadion beheimatet. Was von der Kulisse her unglaublich war, weil wenn wir am Abend dann in dieses Rugby-Stadion gekommen sind, waren wir im 3. Stock und dann konntest du auf die Terrasse rausgehen und hattest die komplette Kulisse dieses Stadions vor dir, ganz ruhig.
Mhm.
Und diese Medaillenfeiern waren so berührend, weil du einfach weißt, wie lange die auch trainieren und was da alles dahinter steckt. Und dann schaffen sie diesen Moment.
Unglaublich, genau.
Es ist so unglaublich und du fieberst ja auch mit. Also ich war bei allen Rennen ja auch in der Schwimmhalle und habe gesehen, wie die an den Startblock gehen und du siehst manchmal an der Körperhaltung schon, ob die gespannt sind wie ein Gummiringel oder wissen, dass sie es in trockenen Tüchern und schwimmen das locker runter.
Ja.
Aber Olympische Spiele haben einfach ihre eigenen Regeln und da geht keiner entspannt ans Becken. Also da ist jeder gespannt wie ein Gummiringel. Und dann ist es umso schöner, wenn du dann am Abend dabei sein kannst, wenn der Erfolg schon da ist und den auch gelöst mit ihnen feiern kannst, wo du ja mit der Sachertorte dann über die Stränge schlägst. Ja.
In dieser, falls das auch die Doku war, ich glaube, das war dann, da war ein 400-Meter-Läufer mit einer Unterschenkelprothese, ein Deutscher.
Mhm.
Und dann war Weltmeisterschaft-Finale irgendwie, also nicht Olympische Spiele. Und dann hat sein Hauptkonkurrent irgendwie einen Prothesenbruch gehabt.
Mhm.
Und dann ist dieser Deutsche aufgestanden, ist zu dem hin und hat ihn getröstet. Du, ich habe geheult. Also
ja, aber das macht den Parasport, glaube ich, auch aus. Also, dass wir sind Konkurrenten
klar.
In der Sportart, im Wettkampf, aber wir haben das Menschliche nicht verloren. Wir haben dieses Empathische nicht verloren. Das heißt, wenn bei uns irgendwas passiert, dann sind wir auch so, dass wir sagen, wir helfen. Also es ist ganz cool, habe ich es auch gefunden, bei den Radfahrern, bei den Dreiradfahrern, da ist einer gestürzt und dann ist ein anderer dahinterkommender, der ihn locker überholen
Ja,
hätte können, stehen geblieben und hat ihm geholfen.
Großartig.
Ja? Oder auch so Momente, wo die Marathonläuferin ihren Guide über die
Ja,
Ziellinie zieht.
das war
Ja?
in den Medien. Ja, und dann ist sie disqualifiziert worden.
Ja. Oder auch Momente, wo zum Beispiel bei dem Ruderer in dem Wetbeutel, also im Dry Sack eigentlich, also in dem, wo alles trocken bleibt, das Handy drinnen war und er dann die Medaille aberkannt bekommen hat. Da leidest du mit diesem Athleten dermaßen mit,
Sicher,
ja, weil du weißt, in der Situation hat er sicher keine Zeit gehabt, um aufs Handy zu schauen. Ja.
Ja.
Ich meine, Regeln sind halt Regeln,
ja.
Aber es tut dann trotzdem auch weh, wenn du nicht selbst betroffen
ja,
bist.
Ja.
Und auch so ein Moment, der mir sehr in Erinnerung geblieben ist, war, dass ich Menschen auch überraschen konnte. Weil ich bin zu den Reitern nach Versailles rausgefahren und da war der Weg von der Haltestelle bis zum Wettkampfort elendslang. Ja. Und du musstest da quer durch diesen Garten durchgehen. Und dann haben sie gesagt, ja, es gibt ein Golfwagen, mit dem man auch quasi als Transport fahren kann. Aber sie wissen nicht, wie sie den Rollstuhl draufgeben sollen. Sage ich, naja, ob der faltbar ist, sage ich, nein, aber ich habe schon eine Lösung und habe den dann einfach hinten auf diesen Bügel, der da drauf gehängt. Und der hat sich hat gesagt, sowas habe ich noch nie gesehen.
Die haben dich noch nicht gesehen.
Nein, es war echt so witzig, weil er hat das dann sogar fotografiert. Ja. Hat er gesagt, das muss er sich fotografieren fürs nächste Mal, weil das glaubt kein Mensch. Ja? Und wir sind dann wirklich mit dem Rollstuhl hinten auf diesem Golfwagen draufhängend gefahren. Ja?
Ja. Kein Problem für dich.
Nein, war wirklich kein Problem. Es war aber so witzig, weil er gesagt hat, ja, wir verschieben wirklich Grenzen. Ja? Und ja, Grenzen entstehen im Kopf.
Das war irgendwo ich habe da so ein paar Zitate. Das eine war irgendwie, genau, die meisten Grenzen existieren im Kopf.
Ja,
irgendwie so.
Barrieren existieren im Kopf. Und wenn man die nicht hat und versucht nicht die Grenzen zu sehen, sondern lösungsorientiert zu denken, dann findet man auch Lösungen.
Ich habe, bevor ich dich kennengelernt habe, habe ich meiner Osteopathin erzählt, dass ich dich treffen werde. Und dann hat sie mir von so einer Studie erzählt. Ich weiß gar nicht, ob ich dir davon erzählt habe, aber die Studie geht so. Man nimmt Menschen, die gehen können, die fit sind, fragt sie, wie zufrieden, dankbar und glücklich sind sie. Und dann kommt so ein durchschnittlicher Wert raus. Dann gibt es die zweite Gruppe an Menschen, die erst gehen konnten. Dann wurden sie verletzt, landen im Rollstuhl. 2 Jahre nachher fragst du sie, wie geht es ihnen, wie zufrieden, glücklich und dankbar sind sie. Und die schneiden allesamt oder im Schnitt halt besser aus als wir.
Das Ein kann nichts.
Komplettes Armutszeugnis für uns. Ja? Aber also
ich will es gar nicht Armutszeugnis nennen,
nein, aber
sondern
das,
es ist
das zeigt
einfach
dieses Potenzial, das man noch hat.
Nein, und ich glaube, es ist auch diese Erfahrung, die jemand macht, dem sowas widerfährt wie mir, dass du von heute auf morgen in einer anderen Situation bist.
Ja.
Und dann lernst du wieder Neues, weil ich habe den Umgang mit dem Rollstuhl auch neu lernen müssen. Und ich bin dankbar für jede Restfunktion, die ich habe. So wie ich gesagt habe, ja, nutze es aus mit der Spastik.
Ja.
So geht das. Und darum sind wir auch so dankbar für das, was funktioniert. Und wir sehen nicht, was nicht funktioniert, sondern wir sehen das, was wir können. Und ich glaube, das ist der große Unterschied.
Ich habe mich jetzt... Ich habe mir Gedanken gemacht über die normalen Schwimmer versus sozusagen die Paraschwimmer. Und da sind ein paar Schwimmer, die relativ erfolgreich waren, die dann so in Richtung Depression abgerutscht sind. Also Michael Phelps fällt mir ein und keine Ahnung, da gibt es ein paar.
Ja.
Bei den Paraschwimmern geht das wahrscheinlich auf... Also
ich würde keinen kennen, der
nicht,
jetzt
gell?
Depressiv ist. Nein, weil also die ich kenne, die machen nachher auch noch Sport.
Ja.
Also ich habe ja jetzt auch schon angefangen zum Handbiken, also sofern sich es zeitmäßig irgendwie und wettertechnisch.
Ich habe dich, Monoski heißt das so?
Ja, Monoski-Fahren.
Ja, genau.
Ja. Das war ja auch eine witzige Sache, weil das war was, wo ich ehrlich zugebe, mit dem habe ich sehr, sehr lange gehadert, dass ich im Winter, ich bin früher leidenschaftlich gerne Ski gefahren und Snowboard gefahren und das ist nicht mehr gegangen. Und das ist auch was, was nicht ganz so einfach zu erlernen ist. Du hast einen relativ hohen Materialaufwand, der auch sehr teuer ist. Und es ist auch nichts, was du direkt ums Eck erlernen kannst, weil wir sind damals extra ins Kaunertal gefahren. Und dann haben der Tom, den kennst du ja auch, meinen ehemaligen Trainer, und ich eine Wette gehabt. Wir haben immer bei Großereignissen Wetten abgeschlossen und Wetteinsatz war dann halt immer irgendwas, was wir auch gemeinsam machen mussten. Und der Wetteinsatz war in dem Fall in Rio und er hat gesagt, wenn du im Finale schwimmst, wurscht ob Medaille oder nicht, dann gehe ich mit dir auf einen Monoski-Kurs. Mhm. Weil er gewusst hat, dass das was ist, was mich immer beschäftigt hat. Und nach Rio habe ich das auch in keinem meiner Sponsorverträge mehr drinnen stehen gehabt, dass ich keinen anderen Sport mehr ausüben darf, der den anderen gefährden würde. Und dann sind wir zwei, ich würde fast sagen Deppen, ja, anders kann man das nicht bezeichnen, weil wir haben uns gedacht, naja, wir zwei gehen Skifahren lernen, ohne Geher.
Ja, okay, nur ihr.
Nur wir zwei.
Ja.
Und also wir sind da jeden Tag auf diesen Kaunertaler Gletscher raufgefahren, weil das Hotel war unten und der Skikurs war oben. Und wir haben ein Wetter erwischt, so dass wir schon bei der Anreise 12 Stunden gebraucht haben von Mödling bis ins Kaunertal, weil es so geschneit hat. Mhm. Was aber herrlich war, weil wir haben so viel Schnee gehabt, dass wir nie hart geflogen sind. Und am Anfang fliegt man viel. Nur was wir nicht bedacht haben, ist, dass du in dieses Ding ja hineingeschnallt bist und auch nicht so die Bewegungsmöglichkeiten hast, dich einzurollen oder irgendwas. Und du kannst auch nicht sagen, du ziehst irgendwie die Füße mit den Händen heran, weil die sind in der Schale drinnen. Und wir sind dort gelegen.
Da unten, sicher.
Du kommst nicht hoch.
Also, glaube ich, ja.
Drum, es hat sich auch jetzt wieder bewahrheitet, je steiler, umso geiler beim Fahren, weil wenn der Hang steil ist, dann kannst du dich wegdrücken. Nein, und ich habe es auch wirklich jetzt, ich bin letztes Jahr zwar gar nicht gefahren, aber die Jahre davor haben wir wirklich teilweise 20 Skitage zusammengebracht.
Oh, wirklich? 20?
Ja, weil wir dann wirklich zu Weihnachten eine Woche Skifahren gegangen sind, in den Semesterferien eine Woche Skifahren gegangen sind. Und ich auch an den Tagen, wo ich es irgendwie einbauen konnte, das auch als Krafttraining gesehen habe, weil es ein mega Krafttraining ist. Ja. Und ja, wir haben in der Woche, habe ich ja wirklich nicht nur Skifahren gelernt, sondern ich habe auch gelernt, wie man jeden Tag Schneeketten beim Auto anlegt.
Ja.
Ja, weil der Tom ist mit seiner Behinderung noch mehr gesegnet als ich. Ja. Also der ist schwerer behindert, kann man nicht sagen, aber er ist einfach nicht so beweglich. Mhm. Und dann habe ich halt beim Auto jeden Tag Schneeketten angelegt, weil die letzte Kurve hätten wir ohne Schneeketten nicht mehr geschafft. Mhm. Am ersten Tag habe ich, glaube ich, 15 Minuten gebraucht, am letzten Tag 4.
Ja.
Also da habe ich dann den Kniff schon draußen gehabt. Ja. Oder auch, der Tom hat mir da echt den Schneid abgekauft beim Skifahren, weil eben, wir haben den ersten Vormittag auf diesem Zauberteppich und am Idiotenhügel verbracht. Und dann am Nachmittagessen, wo ich wirklich gegessen habe wie ein Berserker, weil mich das so viel Energie gekostet hat, hat es dann geheißen, ja, wir fahren da jetzt runter und mit dem Schlepplift. Ja, und ich habe mir gedacht, hallo, ich habe diesen Zauberteppich-Dings nicht einmal gescheit bewältigt, jetzt soll ich dann den Steinberg runterfahren. Und der Tom hat sich wirklich als erster dahin und ist abgesaust und hat unten eine Brezen gerissen, dass ich glaubt habe, ich kann jetzt den Hubschrauber holen und hat dann aber ganz cool einfach den Skistecken nach oben, den Krückenski und hat somit signalisiert, er lebt noch. Dann habe ich gedacht, na gut, dann muss ich halt auch da runter. Und dann hat es eben, es war immer sehr kalt und dann waren diese Bügeln beim Skilift so eingefroren und du hängst ja diesen Monoski beim Schlepplift mit einer Leine ein.
Okay.
Und der Lift war halt relativ lang und dann hast du nur zugeschaut, wie diese Leine immer weiter raus geht und hast nur gehofft, dass du bis oben ankommst. Weil sonst hast du den ganzen Lift im Retourgang abgeräumt. Ja, ja. Also es war eine sehr coole Woche und ich habe mir dann im Jahr drauf nochmal ein Gerät ausgeborgt. Und nachdem das echt gut funktioniert hat und die Kinder auch einen Spaß mit mir hatten am Berg, habe ich mir dann im Jahr drauf ein gebrauchtes Gerät gekauft.
Aber 20 Skitage ist ja komplett viel. Ja?
Also ja, und der Otto geht ja am Semmering in die Schule, das heißt jetzt mache ich es manchmal wirklich so, dass ich am Freitag, am Vormittag noch in der Südstadt trainiere und ihn dann zum Mittag abholen und wir am Nachmittag Skifahren gehen.
Ja, genial.
Ja.
Ich wollte dich vorher, passt jetzt nicht, aber ich wollte dich über sportmedizinische Betreuung fragen, weil ich nehme an, die hat sich in den letzten 30 Jahren auch massiv,
Die hat sich massiv verändert. Also
sagen
die
wir,
hat sich auch
professionalisiert.
in den letzten 15 Jahren
Ja,
massiv verändert. Also wir sind im LSA, also im Leistungssport Austria, sportmedizinisch betreut und haben auch mit der Michi Mödlin, die im Wilhelminenspital ist, die ja die Teamärztin des österreichischen Sommerparanationalteams ist, eine super Ärztin, die uns wirklich in allen Fragen unterstützend
Aber
betreut.
gibt es da irgendwelche, wie soll ich sagen, Laktatmessungen? Kann man das alles eins zu eins übertragen?
Nein, du kannst es nicht eins zu eins übertragen, weil unser Stoffwechsel ein
Denke ich
anderer
mir,
ist.
ja.
Und auch also es ist immer spannend, weil wir das letztens auch mit einem der Schwimmtrainer gesprochen haben, unsere Laktatwerte mit einem Able-Body-Schwimmer zu
Ja.
vergleichen, ist unmöglich.
Was das Raufgehen angeht, als auch das, die Geschwindigkeit, wie es absenkt, oder?
Ja, also ich schwimme mit einem wesentlich höheren Laktat
Ja.
über einen langen Zeitraum.
Ja.
Und der Abbau vom Laktat erfolgt wesentlich langsamer, weil ja bei mir die Oberschenkelmuskulatur zum Beispiel gar nicht mit involviert
Ja,
ist.
ja. Und trotzdem brauchst du nicht mehr Regenerationszeiten als, oder
Naja,
schon?
mit zunehmendem Alter schon.
Naja, ja.
Ja, es ist einfach so, ja, mit zunehmendem Alter
Das ist
brauche ich
ja.
auch mehr Regenerationszeit.
Oder weniger Training, aber nein.
Da weniger Training nichts. Das ist nämlich das, was wir wirklich gelernt haben. Es braucht mehr Regenerations- und mehr Ruhephasen. Und das war auch was, da habe ich gestern am Abend ein Mail so gekriegt, wo ich das Mail, glaube ich, zweimal gelesen habe, um auch ja nichts auszulassen, wo unser Trainer sich wirklich massiv Gedanken darüber gemacht hat, was wir denn vielleicht für die nächsten Periodisierungen verändern. Von wegen Krafttraining, Pause zwischen Krafttraining, Wassertraining, wie oft ist Physiotherapie in aktiver Form und wie oft in passiver Form, was kann man denn auch mit Strom, mit Magnetfeld etc. und alternativmedizinisch dann auch dazu machen, damit die Regeneration unterstützt wird. Ja. Auch vom Stoffwechsel her, was brauchen wir von Nährstoffen in Ergänzung?
Aber das heißt, also ihr seid echt dran, ihr beschäftigt euch wirklich intensiv damit,
Wir
müsst ihr.
beschäftigen uns mit der Ernährung, wir beschäftigen uns mit Spurenelementen, wir beschäftigen uns mit Vitaminen, wir beschäftigen uns mit Ruhephasen. Nämlich Ruhephase ist nicht gleich Ruhephase. Also wenn ich mich ins Bett lege, dann ist das nicht das Gleiche, wie wenn ich mich ins Bett lege und wirklich gleich einschlafen kann. Und auch dieses Powernapping, ich habe das immer belächelt und wir haben das dann ausprobiert. Also wenn ich wirklich so müde bin zum Mittag, dass ich meine, ich brauche das, dann helfen 20 Minuten enorm viel. Das siehst du sogar am Puls,
Am Ruhepuls
am
nachher.
Ruhepuls, ja. Und ich weiß genau, also wir haben ja auch die Pulsuhr eigentlich immer oben. Wir wissen genau unsere Schlafphasen, wir wissen unseren Schlafrhythmus und was bei mir noch spannend dazu kommt, das haben die anderen zwei nicht, ist auch der Zyklus, was der für einen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit und auf die Regeneration hat.
Ich meine, da waren jetzt ein paar Beispiele.
Ja.
Miss iCycle, also die Skifahrerin und
Ja.
dann die Maya, die Läuferin,
Ja.
die sich da geäußert hat damit. Diskutiert es auch? Wann ist der Wettkampf? Wie ist der Zyklus? Macht ihr das? Wann bist du am effektivsten, kann man das sagen?
3 Tage vor der Regelblutung.
Da bist du
Da bin ich wirklich am
kurz
leistungsstärksten. Ja.
für kurze Strecke.
Für kurze Strecke und für die lange Strecke 4 Tage nach der Regelblutung.
4 Tage nachher.
Ja.
Aber das betrifft ja nicht alle Frauen. Das ist wirklich
Das
spezifisch
ist,
bei
also
dir.
das haben wir wirklich bei mir herausgefunden. Mein Trainer weiß genau, in welcher Zyklusphase ich bin. Das sieht er nämlich aufgrund der Pulswerte, die ich während der Trainingszeit habe.
Weil bei uns war das, ich meine, das ist 80er Jahre, aber die besten Mädels, wenn wir, natürlich, wir hatten Laktatmessungen am Rad und laufend und natürlich auch im Training. Und die haben dann immer gefragt, okay, wo ist gerade die Zyklusphase?
Ja.
Weil sonst kannst du es nicht interpretieren.
Ja, nein, also das ist was oft gar nicht berücksichtigt wird, vor allem im Hobbysport gar nicht. Aber das hat so einen Einfluss. Und da merke ich auch wieder, je älter ich werde, umso mehr beeinflusst das auch meinen Körper. Also ich sehe es nicht nur an den Werten, sondern
Ja,
ich sehe es
schön.
mittlerweile auch an
Ja.
meiner Körperfülle,
Ja.
sage ich immer, weil der Bauch wird dicker und dünner
Aber
und
wenn du dann, weiß ich nicht, du hast Europameisterschaft am 17. August 2025, irgendwas, schaust du dann, wo dein Zyklus ist und freust dich dann oder?
Naja, schön wäre es, wenn man das so steuern könnte, aber das tun wir nicht, weil das widerstrebt mir, dass ich da so eingreife hormonell, dass das möglich wäre. Wir haben es einmal probiert, gebe ich zu. Also vor Rio war das wirklich ein Thema, weil es auch von den Hygienemaßnahmen, die du dann treffen musst, schon auch eine Frage ist. Aber nein, tun wir nicht mehr. Ich weiß halt einfach und ich sage dann dem Gerhard auch, Gerhard, das wird ein super Wettkampf, weil das geht sich genau aus. Oder Gerhard, sei nicht enttäuscht, wenn es diesmal nicht läuft, aber es
Und
ist halt
im
so.
Leben einer Sportlerinnenkarriere wird es schon im Schnitt passen, oder wie
Es
sollst du
passt im
genannt?
Schnitt, ja. Aber die Wettkämpfe sind eigentlich immer ziemlich zur gleichen Zeit. Das heißt, wenn der Zyklus sehr regelmäßig ist, dann hast du immer entweder die Quote oder das Glück. Ja. Aber das berücksichtigen wir schon, ja. Und das hat auch mittlerweile Einzug gehalten, sowohl in die Publikationen als auch wirklich in die
Ja,
wissenschaftliche
klar.
Betrachtung, weil nämlich auch, also wir steuern es ein bisschen mit der Ernährung. Also bis zu 3 Tage lassen sich tatsächlich mit der Ernährung steuern.
Kannst du das erzählen?
Ja. Naja, wenn du sehr fett isst, dann kommt der Zyklus früher. Wenn du sehr bewusst isst mit sehr, sehr vielen Ballaststoffen, kommt das später.
Und das funktioniert bei dir?
Und das funktioniert, ja.
Wirklich? Na toll.
Also bis zu 3 Tage kann man es rausschieben und man kann es auch mit dem Stress ein bisschen steuern.
Und wenn viel Stress ist, kommt die Blutung schneller, oder?
Nein, später.
Später?
Ja, der Körper, es ist wie so, wie wenn der Körper das zurückhalten möchte, ja, und diese Energie, die er dafür braucht, noch nicht bereitstellt. Aber es ist spannend und
Super spannend,
du kennst als Sportler gerade auf dem Leistungsniveau deinen Körper in- und aus.
Ja, aber danke, weil ich finde das schon auch ein spannendes Thema,
Also
dass.
ich weiß, wenn ich wirklich sehr kohlenhydratreich und ein bisschen fetter esse, also zum Beispiel Lasagne oder verschierte Lärchel oder irgend sowas, dann kommt die Regelblutung schneller, wenn ich es in der letzten Zyklusphase mache. Wenn ich weiß, okay, nein, ich will es jetzt eigentlich noch nicht haben, dann schaue ich, dass ich sehr ballaststoffreich esse, wenig Fett esse, wenig Fleischanteil esse und schaue, dass der Stresspegel möglichst hoch ist.
Und das ist sozusagen Sabine-spezifisch oder betrifft
Das
das auch
kann
deine
ich
Kolleginnen?
dir nicht beantworten, weil so viele Kolleginnen habe ich nicht, mit denen ich mich da austauschen könnte.
Wäre spannend, finde ich.
Ja.
Und wenn ich richtig bin, wieder ein kleiner Themensprung, du bist letztes Jahr persönliche Bestzeit auf 50 Meter Kraul geschwommen
Ja.
mit 34, weiß ich nicht, 8 oder
Nein,
so. 6. Ich
34,6.
meine, das ist doch unglaublich, oder?
Ja.
Unglaublich. Ich meine,
Ja.
wir werden nicht
Aber ich habe das
jünger.
heuer nochmal getoppt, weil ich habe es heuer über die 100 geschafft.
Welche Zeit, das weiß ich gar nicht.
1,21.
Ja, genial, bitte.
Ja.
Wirklich.
1,21,11.
Gratuliere.
Ja, also das war wirklich so mein Highlight nach der Verletzung, nach dem doch schwierigen Jahr, mit dem dann die Saison zu beschließen, weil der Plan für heuer wäre ja ein ganz ein
Ja,
anderer
klar, der wäre
gewesen. Der wäre
klar.
Europameisterschaft gewesen,
Paris.
Paris als aktive
Ja, klar.
Athletin. Und ja, war dann alles ganz anders. Und ich habe im Juni, nein, Juli, was Juli? Nein, Juni war es.
Da war es für die Olympischen Spiele zu
War
spät.
es um 3 Tage zu spät,
Um
genau.
3 Tage zu
Ja, war
spät.
es um 3 Tage zu spät, aber ich bin dann in Brünn noch einen Saisonabschlusswettkampf geschwommen, bevor ich mit den Jungs auf Trainingslager nach Spanien geflogen bin und bin dort eben neuen österreichischen Rekord, neue persönliche Bestzeit über die 100er Distanzen geschwommen,
Oh, das
sowohl
ist ja
über die 100
schon
Brust als auch über die 100 Kraul.
Versöhnlichkeit.
Ja, schon.
Schon, oder?
Das hat mich sehr entspannt,
Super.
weil ich mir gedacht habe, okay, der Weg, auf dem wir sind,
Ja,
passt
fantastisch.
dennoch. Ja.
Nein, weil ich hab irgendwo ein Video von dir gesehen, wo du schwimmst und ich kenne dich ja schwimmend vor 3, 4 Jahren und ich dachte, boah, das ist ein Unterschied. Also,
Ja,
es war
also
so klar ein unterschiedlich.
wir haben so viel
Es war
umgestellt in der
sichtbar für mich, ja.
Technik, wir haben unheimlich viel umgestellt, auch in der Dynamik. Wir haben viel mehr Krafttraining
Ja.
auch investiert und das macht schon
Ja,
einen
ja,
großen Unterschied.
ja.
Ja.
Naja, Singapur.
Singapur kommt.
Eindeutig, oder?
In Singapur darf ich wieder alle Distanzen schwimmen, weil
Ja.
das ist ja bei den Olympischen Spielen auch was, was leider eher gegen mich gesprochen hat heuer. Wir dürfen bei den Spielen ja nicht mehr Medaillen verteilen, bei den Paralympics als bei den Olympischen Spielen. Und dadurch sind Distanzen
Ja, klar.
rausgestrichen
Ja.
worden und Bewerbe. Und bei mir waren es
Die
die 50.
50er, klar, die sind anders.
Und auch
50 Grad gibt es, oder?
50 Kral gibt es schon.
Ja.
Wenn ich männlich wäre,
Ja.
wären die 50 Kral in meiner Klasse
Ja.
olympisch. Nachdem ich weiblich bin, sind es die 100 Kral und die
Okay.
100
Ja.
Brust. Und auch nicht die 100 Rücken.
Ja.
Also somit war das gegessen. Und nächstes Jahr darf ich alles schwimmen. Also
Ja.
darf ich die 50 und die 100er schwimmen. Und
Ja.
ich habe sowohl für die 100 Brust als auch für die 50 und die 100 Kral schon das Limit. Und
Ja. Du und diese Gruppeneinteilung, die natürlich immer komplex sind. Ich nehme an, die sind eh komplett durchgedacht, aber wie fair findest du sie oder hast du Verbesserungsvorschläge unter uns? Vielleicht hört jemand zu.
Also, es ist sehr komplex. Es ist ein Banktest. Also, du wirst an Land getestet und dann auch im Wasser. Und ich gehe nicht ganz d'accord damit, weil du kriegst dann für den Banktest Punkte vergeben und dann gibt es auch für das Wasser, für die Wasserlage, für die Technik Punkte. Bei mir ist es um einen Punkt gegangen, ob ich
Okay.
jetzt in der höheren oder in der
Ja,
niedrigeren Klasse schwimme. Und bei mir war dann ausschlaggebend mein Startsprung, der halt einfach aufgrund des jahrelangen Trainings und der Erfahrung professionalisiert ist.
Total.
Ja, aber das hat nichts mit meinen Fähigkeiten zu tun, sondern einfach wirklich jahrelange harte Arbeit. Und das hat mir dann wirklich wehgetan. Vor allem, wenn ich jetzt schaue, gegen wen ich antrete im Wettkampf, die gehen alle, die haben einen vollen Beinschlag.
Die haben dann auch bei der Wende einen
Die haben
Vorteil,
bei
weil
der
sie sich
Wende, weil
abstoßen
sie sich
können.
abstoßen können und nicht nur mit der Spastik die
Ja,
Wende
ja.
machen, die nicht steuerbar
Ja,
ist.
ja.
Also
Ja.
ja, da könnte man durchaus auch das Trainingsalter berücksichtigen. Man könnte auch berücksichtigen, weil mein Banktester wäre ich sogar eine Klasse drunter
Okay.
gewesen. Und eben, wenn da eine Diskrepanz von zwei Klassen ist zwischen Wasserleistung und Landleistung, dass man da nochmal genauer hinschaut. Also das wäre auf jeden Fall
Und
sinnhaft, glaube ich.
diese Einteilung wurde die letzten Jahre nochmal irgendwie überarbeitet und
Ja,
nivelliert,
also
oder?
nach Rio hat man da schon mal versucht und Anstrengungen unternommen. Da hat man wirklich alle SchwimmerInnen, die international starten, nochmal klassifiziert. Das nennt sich Review und Reklassifizierung. Und dann haben sie jene SchwimmerInnen, die schon sehr lange schwimmen, nicht nochmal zu einem Review-Status hereingeholt, sondern haben dann gleich ein Confirmed gegeben. Und ja, es gibt halt auch SchwimmerInnen, wo sich das verändert.
Natürlich,
Ja,
klar.
also wenn das Progressive sind, dann haben die sowieso immer einen 2-Jahres-Beobachtungszeitraum. Aber auch wenn du jahrelang schwimmst, verändert sich dein Zustand gesundheitlich durchaus auch mal. Ja. Also da gibt es noch Luft nach oben. Aber sie diskutieren das jedes Mal, auch
Ja.
während der Spiele, nach der Spiele.
Und da sind auch aktive Sportlerinnen mit
Ja,
inkludiert in der Diskussion,
ja.
was ihr gut ist.
Es sind Sportler inkludiert, es sind Mediziner inkludiert und MedizinerInnen. Es sind Trainer, TrainerInnen inkludiert. Man hat noch keine Lösung gefunden, die allen Anforderungen dieses Wettkampfsports gerecht wird. Weil auf der einen Seite hast du die ZuschauerInnen, denen du ja was Interessantes bieten möchtest. Und wenn du dann nur 4 Leute im Becken hast, ist es semi-spannend.
Das habe ich irgendwo gesehen. Irgendwo war ein Finale von, weiß ich gar nicht was. Da waren dann nur vier
Ja, das
Sportlerinnen.
waren die ganz niedrigen
Ja,
Klassen,
ja,
also die S2,
ja.
S3. Und das ist natürlich nicht sehr Wettkampf.
Ja,
Ja, also da fragt man sich dann, okay, da sind 4 drinnen, 3 gewinnen auf jeden Fall. Wo ist da der
ja.
Wettkampfcharakter? Und es gibt ja auch Klassenzusammenlegungen, wo einfach zu wenige Athleten und Athletinnen sich finden, eigentlich
Okay,
überhaupt in der
ja.
Klasse, um an den Start zu gehen. Das ist eben in den niedrigen und auch in den ganz hohen Klassen erstaunlicherweise.
Okay.
Also in Die ItalienerInnen hat es heuer massiv getroffen, weil die haben zum Beispiel in der Klasse S8 nicht genügend Schwimmer gehabt. Und der ist dann in der Klasse S9 gestartet, ist zwar persönliche Bestzeit und auch in seiner Klasse einen neuen paralympischen Rekord geschwommen, aber nicht am Stockerl gestanden. Ja. Und das ist das, wo ich manchmal auch die Diskrepanz habe, weil die Leistung ist herausragend, aber es zählt für Förderungen etc. dann immer nur die Medaillenplatzierung. Und das ist dann bitter. Ja. Also da habe ich noch keine probate Lösung gefunden, wie man das anders regeln könnte.
Ich wollte dich fragen, ob du schon müde bist, über deine Krankengeschichte zu reden, weil du das ja doch immer wieder gefragt wirst. Und natürlich für Außenstehende ist dir schon, also dein Umgang damit und was du daraus gemacht hast, hochgradig inspirierend. Aber für dich ist es, also gehst du dann auf Standby oder erzählst du es gerne?
Also mittlerweile ist es fast so monoton, wenn ich es erzähle, weil ich es schon so oft erzählt habe. Und für mich ist es immer noch erstaunlich, dass die Menschen in ersten Begegnungen immer noch die Behinderung sehen. Weil ich sie oft gar nicht mehr so wahrnehme. Und ich habe erst heuer im Frühling einen Workshop geleitet in Deutschland draußen, wo dann einer der Teilnehmenden nachher gesagt hat, ich gebe ehrlich zu, wie ich in der Früh hereingekommen bin und ich wusste, zu welchem Thema dieser Workshop stattfindet, habe ich mir gedacht, na super, das wird was werden. Eine junge Frau im Rollstuhl, die uns dieses Thema näher bringen wird. Aber ich sage jetzt aus Teilnehmendenperspektive, ich habe es genial gefunden und ab 2 Stunden nach Beginn des Workshops habe ich die Behinderung nicht mehr gesehen. Und das ist genau das, was es für mich dann auch ausgemacht hat, dass meine Führungskraft, die international unterwegs ist, und der hat sich gedacht, na super, die spricht jetzt zum Thema Diversity und Inclusion bei uns. Das haben sie sich ja wieder super ausgedacht. Und er hat dann echt, ich habe das als Lob empfunden, dass er eben durch das, dass ich so einen unkomplizierten und offenen Zugang zu meiner Behinderung habe. Ich habe vorher das ganz klar zum Thema auch gemacht. Ich habe gesagt, ich gehe anders durchs Leben und das seit 15 Jahren oder fast 16 Jahren. Es stört mich nicht mehr. Wenn jemand damit ein Problem hat oder gerne mehr wissen möchte, habe ich auch kein Problem, das zu teilen. Aber ansonsten geht es eher um das Thema an und für sich und nicht um meine Behinderung und meine Person.
In einem der Interviews, wo du da über deine Krankengeschichte gefragt wurdest, hast du dann angefangen, von dieser Marktstandlerin-Geschichten zu erzählen, die ja grenzgenial waren. Und ich dachte, okay, also es gibt eh viele Aspekte, wo du auch...
Ja, weil ich immer sage, warum bin ich so unkompliziert im Umgang? Ja. Weil einfach mein Umfeld zu der Zeit, wo es wirklich noch ein Thema auch für mich war, mir andere Facetten und andere Perspektiven geboten hat, die sehr heilsam waren, Also von der erzähle ich sehr oft, weil ich habe mit der ein Fremdwörterlexikon füllen können.
In dem Interview hast du ein paar Gusto-Stücke von dir gegeben. Die war ja wirklich grenzgenial.
Und ich treffe sie ja hin und wieder heute noch, weil die wohnt in St. André Wördern. Und wenn ich in Klosterneuburg vor oder nach dem Training schnell einkaufen gehe, dann kann es passieren, dass sie mir beim Spar über den Weg läuft. Und dann sagt sie immer wieder, na, das Cha-Cha-Cha-Wagel hast du noch immer nicht abgelegt.
Oder dieses Schrumpfgemüse aus Mikronesien.
Ja, also das lache ich heute noch, wenn ich selber irgendwie so kleine Portionen, sage ich mal, na, die Deutsche schon schauen, wo sie einen Kardinalschnitterung daherkriegt. Ja. Oder auch die Schoppon-Kacheln. Also
das waren die Zähne.
Das waren die Zähne, die Fliesen-City. Das war das Badezimmer und ich war ja damals wirklich sehr, sehr schlank. Nach der Intensivstation habe ich ja also nasser 45 Kilo gewogen. Und ich war halt über und über auch zerstochen von den Heparinspritzen und habe überall blaue Flecken gehabt. Und die Anfänge waren ja wirklich zäh. Ja. Also duschen gehen war selbst mit diesem, also Duschwagerl oder Duschhocker war ja noch nicht einmal zu denken dran, sondern die haben mich wirklich mit diesem Duschbett in das Badezimmer gefahren. Und ich bin ihnen sogar im Duschbett kollabiert. Und dann haben die nichts anderes gemacht, wie mich mit dem mit einem weißen Leintuch meistens zugedeckt
okay.
und wieder so ins Zimmer gefahren, okay. damit sie mich ins Bett rüberziehen können. Und da hat die immer gesagt, was habt ihr mit meinem Biafra-Dalmatiner schon wieder aufgeführt?
Ja.
Das waren meistens die ersten Worte, die ich gehört habe, wenn ich wieder zu mir gekommen ja. bin. Haben sie da schon wieder die Lichter ausgeknipst und so. Also die war herrlich. Und das Witzigste war ja dann, sie ist ja wegen einem Bandscheibenvorfall ja. behandelt worden und hätte massiv abnehmen sollen. Ja. Das ist eher gescheitert. Und ihr Mann ist dann fast nahtlos nach ihrem Aufenthalt auch dort stationär behandelt worden, weil er sich einen Nerv eingezwickt hatte. Ja. Und dann hat sie ihn beauftragt, mich regelmäßig zu besuchen.
Ja.
Und der war mein Entertainment-Programm.
Super.
Weil der ein ähnliches Vokabular drauf hatte und dann hat der immer geschaut, wann ich Therapiestunden habe und hat immer geschaut, dass er auch zeitgleich die Therapiestunden eingeteilt kriegt. Und ja, also meine Physiotherapeutin war dort manchmal schier verzweifelt, weil sie schon selber nicht mehr gewusst hat, wie sie lachen soll.
Ja, gut.
Und ja, normalerweise gebietet es eigentlich nicht, dass der Code of Conduct in einem Krankenhaus, dass du nicht so lachst, aber ich habe teilweise nicht sitzen können, weil ich so lachen musste. Ja. Dann hat sie immer gesagt, du, wir wollen aber das Sitzen üben. Und ich so, ich kann nicht. Und mir sind die Tränen geronnen vor Lachen.
Ja, brillant.
Oder auch, also ich habe immer gesagt, wenn jemand eine lustige Audiodeskription haben will zu Abendprogramm, dann braucht er nur sie bestellen.
Ja.
Weil ich habe nicht Fernsehen schauen dürfen und sie hat dann...
Du hast nicht Fernsehen schauen dürfen?
Nein, ich hätte schon dürfen, aber ich habe es nicht geschafft, weil ich habe Doppelbilder gehabt. Und das war so anstrengend, dass mir dann schlecht geworden ist. Also habe ich das Fernsehen eher abgelehnt am Anfang. Und dann hat sie so eine Schlafmaske organisiert, die hat sie mir aufgesetzt, weil sie wollte Fernsehen schauen und das war halt so nebeneinander. Und dann hat sie gesagt, naja, du siehst ja nichts, also werde ich dir jetzt erzählen, was da los ist. Und hat die Audiodeskription von Dancing Stars gemacht.
Okay,
Mit Jazz Kitty und Andy Lang war damals, also ich weiß noch ein paar Protagonisten, weiß ich, weil die hat sie eben sehr bildgebend beschrieben. Ja. Und dann liegst du dort, hast das Hauptabendprogramm und hast eigentlich ein Kabarettprogramm, das unbezahlbar ist. Also da kommt keiner von den österreichischen Kabarettisten heran.
Vor allem, die später sagen, es gibt verschiedene Dinge, die für den Körper gut sind. Also Bewegung ist gut, physische. Es kann auch passiv sein, wenn man durchbewegt wird. Meditation ist eine, aber Lachen geht in die gleiche Richtung. Also
ich habe so eine Muskelkater
gehabt. Es ist total effizient am Regenerationswege.
Ja, also darum sage ich, sie war sehr heilsam in der Zeit und hat eben auch für unbeschwerte Minuten und Stunden gesorgt mit ihren Aussagen. Und also wenn die telefoniert hat, das war für mich wirklich faszinierend. Und ich werde es nie vergessen, wie mich dann auch Freunde und Bekannte besucht haben und dann das mitverfolgt haben, was sie so abgehen lassen. Die haben gesagt, wie holst du das aus? Und ich so, ich finde das super.
Ja, super geil. Stell dir vor, du liegst alleine im Bett und dem kannst nichts tun.
Und stell dir vor, ich hätte das nicht. Stell dir vor, ich hätte jemanden, der dauernd irgendwie schreit oder Unterstützung braucht oder murmelt oder was auch immer. Ja. Oder null orientiert ist. Ja. Also so war das eigentlich die beste Lösung. Ja. Ich habe das echt gefeiert. Im Nachhinein. Also mir war das damals gar nicht so bewusst. Ja. Aber so jetzt im Nachgang, oder wie ich dann auf Reha gekommen bin und dann haben andere erzählt, was sie für Erlebnisse hatten im Krankenhaus, habe ich gesagt, nein, das habe ich nicht
gehabt. Ja.
Und ich war ja wirklich auch, also auf der Intensivstation, das war ja teilweise wie in einem Nebel. Und Intensivstationen sind ja sehr speziell. Das ist ja wie ein Glaskobel, wo zwar dann diese Jalousien dazwischen runtergelassen werden, aber eben damit die Pflege und das funktioniert. Und da kann ich mich ja auch nur dunkel dran erinnern, da war ein Mann im Nebenzimmer, der sehr beleibt war. Und ich habe immer geglaubt, da ist eine Schildkröte unterwegs, weil das eben, wenn der sich irgendwie bewegt hat, dann ist dieser Bauch so gewesen wie der Panzer einer Schildkröte. Und ich habe das dann irgendwann einmal dem Pfleger gefragt. Und ich habe gesagt, eben voll unter Schmerzmitteln und allem, was du Gott und die Welt verboten hat, habe ich dann gesagt, ist da drüben eine Schildkröte? Also ich habe, glaube ich, das Krankenhauspersonal auch unterhalten unter Morphium. Und ich weiß, ich habe in der Zeit gebettelt drum, dass ich Schmerzmittel kriege, weil das einfach unheimlich schmerzhaft war. Also die Kopfschmerzen wünscht deinem schlimmsten Feind nicht, die ich gehabt habe.
Und die sind schon, also Morphium kann ja was.
Morphium kann was. Also die rosa Elefanten und weißen Mäuse sind
das
nicht.
Das ist schon, also Morphium kann was.
Ja. Morphium kann wirklich was. Ja. Ja. Und sie haben auch gesagt, nein, es geht, ich habe die Maximumdosis, es geht nicht mehr. Und das war ja dann auch ein Prozess über fast 4 Wochen, das wieder ausschleifen zu lassen.
Weil das ist schon, das kann schmerzhaft sein. Ja.
Es war schmerzhaft, weil einfach durch das, dass man bei mir den ganzen Liquor abgesaugt hat, die Schädeldecke und das Hirn ja wirklich aneinander gerieben haben. Und da war jede Bewegung, die sie mit mir ausgeführt haben, ich habe ja eh aktiv nichts bewegen können, aber jede passive Bewegung war eigentlich ein Drama. Mhm. Also ich habe immer gewusst, jetzt wollen sie mich wieder drehen, bitte, bitte nicht. Mhm. Und sie kommen dich ja alle 1,5 Stunden spätestens wenden, wie einen Hamburger, damit du ihnen nicht wund legst.
Aber sprechen konntest du?
Nicht voll, weil ich war ja eine Zeit lang intubiert. Also da habe ich ganz wilde Träume in Erinnerung. Ich habe immer geglaubt, ich putze Zähne.
Ja, okay.
Also das Unterbewusstsein, durch das irgendwas im Mund war, hat immer suggeriert, ich bin am Zähneputzen. Ne? Und ich war so in diesem Dämmerschlaf. Also ganz, ganz spannend, was dann auch so nach und nach hochgekommen ist, wie ich dann meine Zeit auf der Intensivstation einmal mit meinen Eltern und dem Väter Revue passieren habe lassen, ja, wo sie erzählt haben, was war. Und ich habe mir, aha, nein, ich verbinde damit das und das.
Ja, ja.
Also, und sprechen ist mir am Anfang sehr schwer gefallen. Nach dem Intubiertsein war das wirklich schwierig, weil einfach der Mund auch so trocken war. Und war eine anstrengende Zeit.
Du hast einmal gesagt, erst einmal Zähneputzen war komplettes Highlight oder wie genial ist das? Die Schopfrohrkacheln.
Aber selbst zu putzen, vor allem auch, für mich war es ja auch so, ich war ja auf den Händen auch ziemlich massiv betroffen und allein das, dass mir die Therapeutin damals die Zahnbürste in die Hand gesteckt hat und diese Zahnbürste nicht sofort rausgefallen ist.
Schon gelungen.
Schon gelungen und dann sogar dieses zum Mund führen, und nicht abhängig sein von einem Pflegepersonal, sondern die Freiheit zu haben, wenn ich in dem Badezimmer mich befinde und diese Zahnbürste nehmen kann, dass ich das auch selbst mache. Ja. Oder auch Haare waschen. Also ich weiß, ich glaube, man hat 3 Wochen nicht die Haare gewaschen gehabt. Das erste Mal Haare waschen war ja noch in einer Schüssel im Bett, aber trotzdem allein dieses Gefühl, Wasser über den Kopf rinnen zu haben, es war ein Traum. Ja, ja. Und ich muss sagen, das Pflegepersonal, das habe ich wirklich nur in bester Erinnerung, weil die sich so bemüht haben, mir die Zeit trotzdem so angenehm wie möglich zu machen.
Ich glaube noch immer, dass diese Menschen, die auf diesen schweren Stationen arbeiten, das sind...
Also ich kann mich echt erinnern, dass wenn... Es hat auch Tage gegeben, wo es mir natürlich nicht so gut gegangen ist, wo das hochgekommen ist, wo ich einfach gelegen bin und dann die Tränen geflossen sind, aber nicht vom Lachen. Wenn die das mitgekriegt haben, dann ist immer einer gekommen, der sich hingesetzt hat und zumindest ein paar Minuten Zeit gefunden hat, um mir was zu erzählen. Ne? Und ich habe das auch mit einem deiner Bekannten, der auf einer Intensivstation arbeitet, besprochen, weil ich gesagt habe, was ich so erschreckend finde, ist, dass diese Zeit für die Patienten eh schon schwierig ist, auch im Unterbewusstsein, und dass aber die räumlichen Gegebenheiten eigentlich nicht unbedingt förderlich sind der Genesung, weil ich weiß, ich habe auf der Intensivstation so Dachschottenfenster gehabt.
Ja.
Also die Fenster waren, die normalen Fenster, die dann auf der Normalstation als Fenster sind, waren holzvertäfelt und oben waren nur so Lichtschotten. Ja, ja,
ja. Und hast du dann immer...
Und die waren mit Milchglas. Das heißt, du hast null Gefühl gehabt, für das ist es jetzt finster, weil es finster ist und Nacht ist oder scheint die Sonne.
Der Freund, von dem du redest, war dann mal selber Patient im Krankenhaus und ist dann sozusagen, hat die Perspektive gewechselt und ist dann auch gelegen und hat gesagt, das war total gut für ihn, einfach mal sozusagen, okay, Rollentausch und jetzt liege ich da und was tut sich? Also es muss richtig gut für seine weitere Medizinerkarriere gewesen sein, da jetzt einmal in so einem Bett zu liegen.
Also ich würde das auch, diesen Perspektivenwechsel machen wir ja auch in manchen Workshops, um Diversitätsdimensionen zu erfahren und sich wirklich mal mit dem Szenario auch auseinanderzusetzen, also wo du bewusst eine der Kerndimensionen verändert bekommst von heute auf morgen und dich damit auseinandersetzen musst, was wäre denn in meinem Leben anders, wenn ich nicht weiblich wäre, sondern männlich?
Ja,
oder was wäre denn, wenn ich von heute auf morgen gehörlos wäre? Was würde sich an meinem Alltag ändern, an meinem Freundeskreis? Und das ist echt erstaunlich, wenn du dich auf diese Übung einlässt, wie sehr sich dann auch dein Verhalten Personen gegenüber, die davon betroffen sind, verändern kann. Ja. Und ja, also ich würde das jedem Mediziner im Rahmen seines Studiums empfehlen. Ja, und ich glaube auch, dass es im Rahmen des Studiums wirklich Sinn machen würde, mit dem Pflegepersonal einen gewissen Tausch zu machen.
Sicherlich, ja. Die besten Mediziner, die ich kenne,
waren vorher Pfleger.
Waren Pfleger oder zumindest Rettungsfahrer und haben, aber die besten waren wirklich Pfleger.
Ja.
Weil da hast du
andere Perspektive.
Und hast die Menschen angegriffen und das zieht sich durch.
Ja, weil komplett. Das auf einmal nicht mehr theoretisch ist, sondern sehr praktisch ist. Ja. Und ja, also ich würde, glaube ich, Intensivstationen durchaus anders gestalten, auch von der Lichtgebung in den Räumen.
Ja. Also, ich höre schon zu, ich werde es ausrichten. Also Lichtgebung?
Nein, die Lichtgebung würde ich ganz anders machen, weil diese Neonröhren waren fürchterlich. Ja. Die waren nicht dimmbar, gar nichts und das brennt einfach das Licht. Ja.
Gut, dann hat man Schallbisch oder diese Geräte.
Diese Geräte, du hörst dauernd dieses Beep, 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 Beep. Ich weiß nicht, ob das wirklich im Raum wirklich
sein muss
oder ob das nicht auch mittlerweile technologisch so möglich ist, dass es auf vorne am Point of Interest quasi, wo alles zusammenläuft, auch ausreichen würde. Und auch, also das Bett selber ist ja unheimlich laut. Ja. Wenn du in diesem Luftkissenbett liegst, das ist permanent eine Geräuschkulisse. Ja. Und das überfordert schon sehr am Anfang. Ja. Also das würde ich ändern. Und ich habe Gerüche unheimlich stark wahrgenommen. Mhm. Und es sind unheimlich viele fremde Gerüche.
Ja.
Also ich hätte es echt begrüßt, auch was zu haben, was mich vielleicht an zu Hause erinnert.
Ja, ja.
Und ich glaube, das hätte auch in der Genesung durchaus geholfen.
Ja.
Ich weiß, auf Kinderpalliativstationen machen sie das.
Das macht man sowieso. Also auf Palliativstationen, aber das ist eben...
Aber das ist halt schon das Ende.
Das ist ein anderer Zugang zur Medizin. Ich hatte gerade, der letzte Podcast war mit der Leiterin der Palliativstation. Mhm. Und die machen großartige Arbeit, also ohne Frage, da hast du viel Freiraum.
Na gut, das wäre traurig, wenn das nicht so wäre in der letzten
trotzdem genial,
Phase.
Dass es so ist. Also die machen schon.
Aber das würde ich durchaus ändern, also wenn es nicht wirklich zwingend medizinisch erforderlich ist. Und auch dieses nackt dort liegen ist schon auch was du im Unterbewusstsein wahrnimmst, weil es ist nicht warm.
Ja.
Es ist nicht behaglich.
Ja.
Also das sind so Sachen, die ich durchaus verändern würde, glaube ich.
Ja. Die Chinesen haben ja so ein Konzept, dass selbst wenn man ohnmächtig ist oder in Narkose ist, man speichert die Dinge trotzdem dauernd, also alles Mögliche. Und das ist schon ein Auftrag auch für die Mediziner oder Pflegepersonal. Wie, was denkst du, was sprichst du, wie berührst du, was machst du?
Ja, ich meine, in der Pflege, weiß ich, ist es auch so, ich habe ja dann nachher einige von den pflegenden Kräften, die mich betreut haben, habe ich ja nach wie vor Kontakt zu ihnen. Also zur Physiotherapeutin habe ich nach wie vor Kontakt, zu dem einen Intensivpfleger auch, weil der wirklich in den schwierigsten Tagen sehr viel Zeit bei mir verbracht hat und ich mich dann nachher bei ihm bedanken gegangen bin und da ist irgendwie so eine Freundschaft entstanden. Und der sagt auch, sie haben ganz ein intensives Training, wie sie Patienten angreifen. Natürlich, auch Pfleger haben nicht immer gute Tage, aber sie lernen das wirklich und sind da auch ganz anders geschult drauf. Mhm. Ja. Und so eine körperliche Berührung hat einen unheimlichen Impact.
Sicher, ja.
Also ich hätte mir damals, glaube ich, eine Decke auch gewünscht.
Ja.
Und ich glaube, das hätte zu meiner Genesung oder Nicht-Genesung keinen massiven Einfluss gehabt.
Mhm.
Also ich weiß nicht, warum das so sein muss.
Weiß ich auch nicht.
Weil es liegt normalerweise nur ein Leintuch drüber, das ist auch nicht cozy.
Ja. Jetzt beruflich bist du vom Diversity Think Tank.
Ja.
Ich liebe diesen Namen, Think Tank, klingt schon so. FH Burgenland gegangen. Großer Schritt.
Eigentlich schon.
Ja.
Weil ich ja beim Diversity Think Tank angestellt war und der Lehrauftrag ist zwar auch ein Anstellungsverhältnis, aber ein ganz anderes. Mhm. Und es ist auch der Bildungsauftrag ein anderer. Mhm. Also du hast einfach ein Curriculum, an das du dich auch halten sollst, musst. Mhm. Die Studierenden sind ganz bunt gemischt.
Aber die sind zwischen 20 und 30 oder sind das auch?
Nein, es sind auch wesentlich ältere dabei, weil es ist ein berufsbegleitendes Studium. Mhm. Es sind drei Studienrichtungen, die alle drei ein bisschen einen anderen Schwerpunkt haben. Es ist auch wieder ein bisschen back to my roots, weil ich ja wieder in einem technischen Bereich unterwegs bin. Also es heißt ja auch Diversity und Technik. Und ich habe jetzt letzte Woche die erste Lehrveranstaltung gehalten für zwei der Studiengänge. Das war mega spannend. Ja. Auch die Perspektive oder die unterschiedlichen Perspektiven zu sehen zwischen Studierenden, die schon sehr viel Berufserfahrung haben und daher auch gewisse Anekdoten anders verstehen. Oder Studierende, die ganz frisch erst ins Berufsleben eintreten, aber sich trotzdem für ein berufsbegleitendes Studium entschieden haben und noch sehr unverbraucht sind und sehr unbedarft, auch in ihrem Umgang.
Ja.
Also wirklich spannend und aber sehr befruchtend insofern, weil ich denke, wenn ich es schaffe, zumindest einem Teil diesen Studierenden die Perspektive schon so mitzugeben, dass sie für einen weiteren Berufsweg nutzen können, ist das schon ein Gewinn für die Gesellschaft.
Ja, ja. Ich hab einen kleinen Themensprung, aber ich habe einen Podcast angehört vom Lex Friedman und da war eine Gitarrenspielerin, das wäre eine längere Geschichte, aber die hat von Mentoren gesprochen. Mhm. Ja. Es hat Menschen gegeben, die haben gar nicht viel gemacht, aber die haben sie mögen, die haben sie gesehen. Und wenn sie ab und zu eine Frage gehabt hat, dann ist sie dorthin gegangen. Leonard Cohen war ein Lehrer, also den mag ich auch. Aber sozusagen, die hat über Mentoring gesprochen. Ja. Und dann haben die über Mentoring geredet und der Lex Friedman hat gemeint, ich brauche einen Mentor mit einer Pfeife und der sagt noch 10 Liegestütze und macht das. Und sie hat gemeint, nein, ich brauche einen, der ist ganz, ganz sanft. Und nur wenn ich ganz selten ein Problem habe, dann darf ich zu dir gehen und dann musst du gar nicht viel machen, aber dann geht eine neue Tür auf. Mhm. Aber der Punkt ist der, auf diesen ganzen Unis, auf den ganzen Schulen, auf den ganzen Fachhochschulen, wenn man Glück hat, trifft man Menschen, die so ein bisschen ein Mentor sind. Und das ist dann eine schöne Aufgabe, die man hat als Vortragender dort.
Ja, und ich habe jetzt auch die Lehrveranstaltung so gestaltet, dass ich wirklich am Anfang so ein Basiswissen schaffe, dass alle denselben Wissensstand haben. Und dann im nächsten Schritt habe ich eigentlich Use Cases, die sehr praxisnahe sind, wo ich dann gesagt habe, zapft gerne auch mein Wissen an, also seht mich quasi als menschliches ChatGPT oder Google an, fragt mich gerne um Perspektiven, aber schlüpft auch in die Schuhe der anderen, für die ihr das gestalten sollt und schaut mal, was braucht es denn, wo soll es denn hingehen, die Reise, was braucht es an technologischen Erneuerungen, was braucht es an finanziellen Ressourcen, schaut das Projekt wirklich ganzheitlich an. Und da waren sie echt so mit, Und ich bin schon sehr gespannt, was dann der Output auch davon ist.
Und du hast die gleichen Studierenden ein Semester lang?
Ja.
Ja. Nett.
Also ich habe die jetzt ein Semester lang und dann nächstes Semester darf ich sie hoffentlich weiter begleiten.
Okay, dann wirklich zwei Semester. Okay, aber das ist dann schon, das ist das, was mir immer ein bisschen abgegangen ist auf der Tibetologie, wo wir tibetische Medizin unterrichten. Mhm. Du hast immer so ein, okay, du hast verschiedene Themen, aber du machst eigentlich immer ein bisschen Grundlagen, damit du die Studierenden abholst. Und dann kommt im nächsten Jahr kommt wieder eine neue Gruppe.
Nein, es ist schon so konzipiert.
Du machst wieder Basisarbeit so ungefähr.
Ja,
es ist nicht so.
Nein, es ist so konzipiert, dass du jetzt einmal ein Basiswissen schaffst zum Thema Diversität und Barrierefreiheit. Mhm. Und nachdem ja die Studiengänge auch unterschiedliche Zugänge haben, also der eine ist Gebäudetechnik, der andere ist angewandte Elektronik und Photonik und das andere ist Energie- und Umweltmanagement.
Mhm. Echt verschiedene Dinge.
Es sind recht verschiedene Dinge und auch dennoch ist es so, dass Diversität intersektional mit den Themen immer verbunden ist und auch da alle Kerndimensionen der Diversität, also wurscht, ob das jetzt Alter, Geschlecht, soziale Herkunft ist, in dieses Thema hineinspielen. Mhm. Ja, weil ich kann mir noch so viel tolle Photovoltaikanlagen überlegen, wenn die finanziellen Ressourcen aufgrund der sozialen Herkunft, aufgrund des Alters und aufgrund anderer Rahmenbedingungen nicht möglich sind, werde ich keinen Absatz dafür finden. Ne?
Und warum hast du dich dafür entschlossen? Du hast wahrscheinlich da mal einen Vortrag gehalten dort? Oder?
Also ich war schon Gastlektorin letztes Jahr und das hat ihnen ziemlich getaugt, weil eben der Ansatz sehr praktisch war. Und das Feedback der Studierenden war so gut, dass man mich gefragt hat, ob ich die Lehrverantwortung übernehmen würde.
Ja, bitte. Und das ist einmal die Woche?
Nein, das sind Blockveranstaltungen. Okay. Also es ist zweimal im Monat.
Super angenehm.
Ja, zweimal im Monat, ein Wochenende quasi. Ja.
Okay, das
Freitag, Samstag. Ja. Das ist sehr intensiv. Okay. Ja. Also wow. Es ist wirklich von 8 Uhr 30 in der Früh bis 17.30 Uhr.
Oh, okay. Na, das ist
oder
wirklich
sogar 18.30 Uhr. Es ist mega intensiv.
Oh, wow. Ja. Na, das ist intensiv, ja.
Aber es ist sehr befruchtend, ja. Und ich habe mich dann auch mit dem Thema wieder aus einer anderen Perspektive auseinandergesetzt, weil wie ich die Use Cases zusammengestellt habe, habe ich mich dann schon auch damit auseinandergesetzt, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe, okay, wie baue ich das auf? Konstruiere ich jetzt selber Use Cases oder suche ich Unternehmen, die mir vielleicht ihre Fragestellung vielleicht zur Verfügung stellen können, die ich den Studierenden weiterreiche und dann auch den Output dem Unternehmen zur Verfügung stellen kann, zurückspielen kann und damit aber den Studierenden auch den Input der Wirtschaft wiedergeben kann. Ja. Ja, ob das, was sie sich da ausdenken, denn auch wirtschaftlich umsetzbar ist.
Praxisbezug hat.
Ja. Praxisbezug hat und auch, wenn was dann in Umsetzung gehen kann, was davon in Umsetzung gegangen ist und wie es angenommen wurde. Ich glaube, dass das für Studierende unbezahlbar ist und sehr wertvoll ist.
Ja. Ja. Aber es sind viele Stunden.
Es sind viele Stunden, die auch in die Vorbereitung hineinfließen. Ja. Das unterschätzt man am Anfang ein bisschen. Gebe ich zu. Und es war für mich auch viel Lernen, weil sich das Studierendenverhalten durchaus geändert hat, weil sich auch da die Rahmenbedingungen geändert hat. Also wir haben noch sehr viel aus Büchern gelernt.
Klar.
Eine andere Generation. Ja. Heute hast du alles auf Lernplattformen. Ja, es wird hochgeladen. Die Medien sind ganz anders. Also YouTube ist auch ein sensationelle Spielwiese. Und auch da dieses Fingerspitzengefühl zu kriegen, was ist denn gut, was ist denn valide Information oder was ist hetzerisch, um es überspitzt zu sagen. Also wo ist dann die Informationswahrheit drinnen? Ja.
Ich finde den spannenden Punkt auch immer, das eine sind Informationen, die zugänglich sind durchs Internet, auch immer. Und das andere sind so Dinge mit direkter Erfahrung oder Interaktion und die kriegst du niemals noch nicht durch diese Wand. Und das ist dann die Aufgabe von den guten Lehrenden, sozusagen, wenn die Studierenden fleißig sind, holen die sich die Informationen selbst und dann tanzt man sozusagen die gemütlichen Dinge durch. Dann ist es brillant, wenn man motivierte Studierenden hat, die sich die Infos, die man kognitiv lernen kann oder die man einfach so braucht, holen und man als Lehrender
wirklich tanzen kann und dann auch auf die spezifischen Dinge eingehen kann.
Dann ist es genial.
Also wir haben ja wirtschaftlich gesehen, gibt es ja die SDGs. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Also das sind diese Social Governance Kriterien, die ja auch aufgebaut sind wie eine Torte, also die ökonomisch dann auch auf die Gesellschaft und auch auf die Wirtschaft Impact haben. Und die sind wieder geclustert. Ja. Und da eben dann rauszufiltern, was ist denn für diesen Fachbereich relevant, warum beschäftigen wir uns mit Klima auf der Energieseite, warum beschäftigen wir uns nicht nur einfach mit der Energiegewinnung oder mit der Energieausspeisung, sondern was sind denn noch die Themen dahinter oder warum sind Toiletten weltweit sehr wohl noch ein Thema, weil wir halt auch in unserer sehr safen Bubble Mitteleuropa leben. Ja, aber dass ein Drittel der Weltbevölkerung keine Kanalisation besitzt, ist oft nicht so bekannt. Ja. Und dass das sehr wohl auch klimatische Auswirkungen hat. Ja.
Da gibt es tausende Dinge, mit denen du dich noch beschäftigen kannst, auf jeden Fall. Zwei Sachen wollte ich dich am Schluss fragen. Mhm. Das eine ist in dem Buch, wo du mir netterweise, danke nochmal, einen Beitrag geschrieben hast und bei der Buchpräsentation dabei warst. Da hast du, jetzt geht es um die Meditation, da ist, glaube ich, von außen an dich herangetragen worden, diese Meditationsform, die du scheinbar machst, kurz, effizient. Du machst irgendwie positive Affirmationen, die du dem Körper schickst. Kannst du es kurz schildern?
Ja, das ist eigentlich ganz simpel. Ne? Also ich lasse wirklich die Energie durch mich durchströmen und mit diese Chakren durchgehend. Also ich fange von unten an, indem ich sage, die gute Energie strömt mich quasi von unten nach oben gehend durch und bleibt dann immer in jedem Haus, in jedem Chakrenpart auch einmal stehen und lädt dort voll auf.
Okay.
Und das Spannende ist, wenn ich das regelmäßig praktiziere, habe ich das Gefühl, dass ich das auch wirklich spüre, ob ich jetzt genug Energie habe oder nicht. Und dann manifestiere ich mit dem, wenn ich diese gute Energie habe, nochmal dieses Mantra, was ich erreichen möchte. Das heißt, mein Ziel wird nochmal visualisiert und alle gute Energie, die ich jetzt aus dem Universum mir quasi geholt habe, fokussiert sich auf dieses Ziel.
Okay.
Und das funktioniert sensationell. Ja, ja. Und das andere ist auch, dass ich es wirklich visualisiere. Das heißt, wenn ich mir eine bestimmte Zeit vornehme, schreibe ich mir diese auch auf einen Zettel.
Aber du machst mir so, das sind sportliche Ziele, da schreibst du dann 1,21 drauf oder was auch immer.
Also ja, ja.
Sowas.
Sowas, ja. Oder auch, wenn es einfach ist, ich möchte mit meinem bestmöglichen Leistungspotenzial anschlagen können.
Ja, ja, ja.
Also das ist dann ganz individuell und unterschiedlich. Auch das kommt auch auf meine Tagesverfassung an. Ja. Wenn ich sehr ausgelaugt bin, dann nutzt mir das nichts. Wenn ich die Zeit hinschreibe, dann weiß ich auch, ich muss das anders aktivieren.
Ja, ja.
Aber das funktioniert auch im Alltag.
Ja. Und wie häufig machst du das?
Also wir machen es wirklich, ich versuche es zumindest jeden zweiten Training zu machen.
Ah, okay.
Kurz mal vorm Einschwimmen runterzukommen und diesen Fokus zu finden. Und ich mache es auch manchmal im Alltag, wenn ich merke, ich bin urmüde, dann nehme ich mir diese, manchmal braucht es nur 2 Minuten, manchmal braucht es aber auch länger, wo ich das wirklich so spiele und sage, let it flow. Und es funktioniert urgut.
Fantastisch. Seit wann machst du das?
Seit 2014.
Okay, dann hast du, okay.
Und
dann
machst also es ist jetzt schon 10 Jahre und es funktioniert immer noch.
Ja.
Und es erdet mich.
Ja.
Und es ist total witzig, weil ich spüre ja die Beine nicht. Und du fängst aber trotzdem im Wurzelchakra an.
Ja, ja, ja.
Und ich habe immer das Gefühl, es kribbelt dann.
Ja,
ne?
Ja.
Spätestens ab dem Solarplexus-Chakra spüre ich es dann.
Ja.
Und das ist wie so, ja, wie Kohlensäure, die im Mineralwasser aufsteigt.
So heftig spürst du das.
Also es ist echt fein.
Echt fein, ja.
Mein eigenes Blubberbecken natürlich.
Ja, gelungen. Und gibt es Tage, wo du es nicht machst, weil du das Gefühl hast, das passt nicht? Oder?
Es gibt auch Tage, wenn ich merke, es passt nicht, dann spüre ich das auch. Also wenn ich dann merke, die Gedanken schweifen immer wieder ab.
Aber probierst du es dann mit Gewalt durchzuziehen oder lässt du es einfach?
Nein, weil dann weiß ich auch, dass es nichts bringt.
Ja.
Aber es gibt Tage, da setze ich mich hin und da ist das Lob in der Sekunde da.
Fantastisch.
Ja. Und es ist herrlich.
Ja.
Ich warte immer nur drauf, dass dann irgendwann so der Lichtbogen quasi rauskommt.
Kommt eh schon, oder?
Also. Nein, und es hat auch Einfluss auf die Atmung.
Ja.
Und mit der Atmung kommt dann auch ganz viel anderes in Schwung.
Ja. Ja.
Also es ist ganz cool.
Ja.
Und ich bin dem Helmut unheimlich dankbar, dass er mir das gelernt hat.
Ja, super. Ja. Danke. Die letzte Frage, die habe ich jetzt in letzter Zeit immer meinen Gesprächspartnern gestellt, weil ich jetzt an diesem Buch über, es wird heißen, Endlich Leben, über Vergänglichkeit und Tod, die Frage ist immer, wie möchtest du einmal sterben? Das ist die Frage.
Ich habe gestern meinen Freund mein urlustiges Foto geschickt, wo ganz viele Frauen höheren Alters in einem Stuhl im Meer sitzen, mit dem Rücken zu mir gewandt. Und ich habe gesagt, so, das ist so meine Vision fürs Altwerden, also am Meer.
Ja.
Idealerweise wirklich ganz friedlich irgendwo am Wasser. Also Wasser spielt so eine große Rolle in meinem Leben. Ich würde gerne in Ruhe am Wasser sterben.
Dann?
Aber nicht ertrinken, sondern...
Nein. Natürlich.
Aber wirklich so an einem See, entspannt, ruhig, das wäre wirklich schön, glaube ich, wenn du mich so ganz spontan fragst.
Dann wünsche ich dir bis dahin noch viele, 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 viele schöne Jahre.
Dankeschön.
Danke dir sehr fürs Gespräch. Wolltest du noch eine Abendveranstaltung?
Ja.
Dann.
Es wird sicher ein rauschendes Fest.
Ja, wow.
Nein, nicht im Sinne von rauschig,
sondern
es ist so ein schönes Zusammentreffen, ja. Weil da trifft sich Sommersport, Wintersport.
Ich habe netterweise bei den, es gibt hier immer ein Beachvolleyballspiel, mhm. wo relativ gute Beachvolleyballer sind.
Ich würde sagen, die Besten.
Die Besten, genau. Und Andreas war auch dort mhm. im Rollstuhl. Und man hat genau gesehen, die sind richtige Freunde. Also die haben sich so respektvoll begrüßt. Also es war wie ja. eine große Familie. Also es war einfach
ja, die
so
Volleyballerinnen
nett.
Trainieren ja auch in der Südstadt.
Ja, es war richtig schön. Ich bin am Rand gestanden und mich gefreut, ja. dass das so gute Atmosphäre zwischen denen ist. Ja.
Nein, also wir feiern wirklich, wenn wir feiern, ja. Sportler können feiern.
Ja, ich habe das also nur am Rande beobachtet.
Und es ist wirklich schön, weil wir da sehr befreit in unserer Bubble ja. abfeiern ja. können. Ja. Und eben unabhängig davon, ob Wintersport oder Sommersport, ja. der Zeitpunkt ist ja bewusst so gewählt, ja. dass wir alle entweder noch nicht in der Saison sind oder gerade am Anfang der Saison. Ja. Also die Wintersportler fangen jetzt an, so richtig in die Saison zu starten. Und, ja. und du siehst nämlich dann auch, SportlerInnen, die schon ausgeschieden sind aus dem aktiven Leben, also aus dem aktiven ja. SportlerInnenleben, wieder, für die du sonst nicht die Zeit findest
ja.
und kannst plaudern. Und ja, ich freue mich schon sehr drauf.
Dann?
Es gibt meistens ein sehr gutes Essen und die Aftershow-Party ist dann under the curtain. Es ist meistens 3 Uhr in der Früh, dass man heimkommt.
Wirklich? Ah. Ich werde gemütlich im Bett liegen um die Zeit. Trotzdem wünsche ich dir ein rauschendes Fest. Danke sehr fürs Gespräch.
Na, wir tanzen dann auch immer. Es ja, ist so oder? Lustig, weil dann die ja. Rollifahrer, die Tanzfläche ja, ist groß genug.
Ja, klar.
Und dann eben die Rollifahrer tanzen mit den Gehenden ja, und ja. umgekehrt. Und die wissen das jetzt auch schon. Also ja, die klar. warten ja schon
ja,
richtig
dass drauf, jeder loslegt. Ja.
Dass jeder loslegt. Und ja, es ja, ist echt cool. Das Bundesheer ist auch meistens recht gut vertreten.
Ja.
Und es werden auch wirtschaftliche Gespräche geführt. Mhm. Also ja, natürlich, durchaus.
Natürlich, ja.
Die Sponsorverträge ja, schon klar. vorbesprochen.
Ja, ja. Auch viele, viele meiner ehemaligen Schwimmkollegen, mhm. die starten ja dann viel im Berufsleben auch durch. Ja. Also es geht
Nein,
ja weiter.
Also es passt echt ja, gut. Ja.
Alles Gute.
Dankeschön. Dank dir auch.
Genau. Bis beim nächsten Mal.
Ja.